Ich hab's auf Anhieb.
Hallo, Craig.
Okay.
Er antwortet also, nicht, er ist unhöflich.
Nee, er ist super unhöflich, aber das ist besser. Also Quake ist okay, weil manchmal kommt, wenn man Quake ruft, auch sein böser Zwilling Jark. Und das ist, der guckt dann halt auch ganz böse von dem Avatar, das er hat.
Was habe ich lange gebraucht, um zu schnallen, dass das bloß Quake rückwärts ist?
mir ist es direkt aufgefallen.
Das ist Quake rückwärts?
Ja.
Max, ich verarsche dich nur, entschuldige.
A few moments later.
Du, Max.
Ja, Juvi.
Ich hab nach 15 Jahren endlich Super Mario auf dem Gameboy durch.
Hast du mir das voraus? Ich hab's immer noch nicht geschafft.
Aber es macht mich zum Profi, oder?
Naja, kommt ein bisschen auf den Kontext an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast in diesem Internet. 387 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo.
Und wir haben einen Gast. Max, wir haben einen Gast und es ist nicht der Pascal.
Stimmt, das war nur Pascal.
Heute ja.
Sag es. Benny Vidiriki zu Gast.
Hallo. Schön, dass du uns beiwohnst bei unserer Special-Folge. Um dich abzuholen. Natürlich kennst du unseren Podcast, hast alle Folgen gehört, hust. Und wir hatten eine Folge, wo es um das Thema Speedrun ging als kurze Randnotiz. Und der Max meinte, das wäre ein super Thema. Und ich habe gesagt, ich habe echt gar keinen Plan. Du brauchst auf jeden Fall jemanden, der mit dir reden kann und nicht nur dumme Fragen stellt. Und da hat er dich angeschleppt. So. Spontan. Ja,
selber schuld, würde ich sagen. Ne? Nein.
Bisher bin ich gut mit meiner Entscheidung klargekommen.
Bisschen hat er mir über dich erzählt. Er hat das Wort Weltrekord in den Mund genommen und meinte, dass du Last Dream in der Kategorie Reborn, und das habe ich nicht abgelesen, der Weltrekordhalter bist. Da tun sich 1000 Fragen auf. Einmal, wie geil ist das? Zweitens, was sind Kategorien? Und drittens, wow, jetzt darfst du.
Okay. Also Frage 1, so geil ist das gar nicht, weil es im Moment einfach keine Konkurrenz gibt. Und das meine ich jetzt nicht überheblich, sondern es gibt einfach keinen außer mir, der dieses Spiel bzw. diese Kategorie überhaupt runnt. Und damit bin ich quasi automatisch Weltrekordhalter. Genau. Die zweite Frage bezog sich auf die Kategorien. Und grundsätzlich gibt es bei Speedruns immer verschiedene Kategorien. Die häufigste ist dann das sogenannte Any%. Das heißt im Grunde, dass man ein Spiel einfach von Anfang bis Ende mit allen Mitteln, die das Spiel hergibt, ob jetzt von Entwicklern gewollt oder nicht, einfach durchspielt. Dann gibt es halt noch verschiedene andere Kategorien, sowas wie 100% oder 100%, wo man im Grunde so alles sammelt in dem Spiel, was es gibt. Das hängt dann immer vom Spiel an sich ab, was damit gemeint ist. Teilweise gibt es auch sowas wie Low Percent, wo man wirklich darauf achten muss, nur das Allernötigste mitzunehmen. Und dann gibt es halt ja sowas
Ich erinnere mich an das Sachen, sowas wie Metroid Fusion.
Genau.
Und es sind immer weniger
Metroid-Spiele. Richtig. Und dann gibt es halt so verschiedene andere Kategorien, sowas wie New Game Plus beispielsweise, also wo man einen Spielstand, den man schon durchgespielt hat oder mit dem man schon durchgespielt hat, benutzt und dementsprechend von Anfang an deutlich stärker ist. Und Reborn ist sowas in diese Richtung. Das ist bei Last Dream noch ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich kann man sich das als so eine Art New Game Plus vorstellen.
Okay, und also nur für die Leute, die wirklich keine Ahnung haben, was Speedrun ist. Das werden nicht viele sein von unseren Hörern, aber die zwei und ja, ich meine euch, wie die letzte Folge auch schon, genau euch. Speedrun bedeutet, dass man ein Spiel in der minimalsten Zeit durchspielt, von Anfang bis Ende.
Genau.
Und dabei überlebt oder ist Sterben okay?
Sterben ist normalerweise okay. Also es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel, aber Sterben ist normalerweise okay, kostet aber im Normalfall logischerweise Zeit. Mhm. Und dementsprechend ist die Gesamtzeit nicht mehr so gut.
Vielleicht spart es manchmal auch Zeit, sogar zu sterben.
Das richtig, es gibt tatsächlich so ein paar Beispiele. Ich nenne jetzt mal, keine Ahnung, A Link to the Past. Legend of Zelda, Link to the Past, ist eigentlich relativ bekannt. Und um da beispielsweise aus dem Dungeon rauszukommen, ist es einfacher, einfach zu sterben, wenn man dann am Anfang des Dungeons wieder ist. Und damit kann man sogar Zeit sparen in dem Fall.
Und das mit dem Sterben, ob man das darf oder nicht, hängt ein bisschen von dem Spiel ab und von der Community der Speedrunner um dieses Spiel herum. Ob das halt dazu zu den Regeln passt, die man sich dafür auferlegt hat, wie diese Art des Speedruns.
Genau. Also da hat Max gerade auch ein gutes Thema angesprochen. Generell werden die Regeln für ein Spiel oder für eine Kategorie immer von der entsprechenden Community, also von den Runnern, festgelegt. Da gibt's dann immer mal so Vorschläge, beispielsweise, weiß ich, dieser Spielfehler zum Beispiel, den wollen wir in der Kategorie nicht haben, einfach weil der die komplett kaputt macht. Und dann wird diskutiert und demokratisch entschieden im Endeffekt, dass halt, oder ob halt dieser Spielfehler genutzt werden darf oder nicht.
Schöne Beispiele dafür sind zum Beispiel, Pokémon Blau. Die blaue Edition, das kann man, glaube ich, in unter einer Sekunde durchspielen, zumindest offiziell dem Timer im Spiel.
Genau.
Weil der halt gar nicht gestartet wird, man ist halt sofort am Ende des Spiels.
Richtig.
das gerade eben benannte Zelda A Link to the Past hat auch, ich weiß nicht, dauert er, glaube ich, 2 Minuten oder so. Kann sein, dass ich mich da jetzt
irre. Knapp unter 2 Minuten. Ich kann es ganz kurz mal raussuchen nebenbei. Geht natürlich auch. Also, die genaue Zeit auch nicht im Kopf, weil es waren irgendwie so um die 1,5 Minuten.
Also, dass das halt der Speedrun eben auch entsprechend super schnell vorbei wäre.
Genau.
Wie lange braucht man, bis man, egal welches Spiel, also ich, wie gesagt, ne, ich habe jetzt wirklich seit ich nicht mehr ganz so alt bin, gebraucht, um Super Mario auf dem Gameboy durchzuspielen. Jetzt habe ich auch festgestellt, als Kind war das alles viel einfacher, als es jetzt für mich ist. Aber wie lange bereitet man sich denn noch sowas vor? Also ich meine, ich habe, glaube ich, jetzt keine Ahnung, wie viele 100 Stunden Spielzeit in Cyberpunk versenkt und bin immer noch nicht am Ende, weil ich eine Schnecke bin und alles sehen möchte und mir alles angucke und immer sterbe und trotzdem immer wieder die gleichen Fehler mache. Ich glaube, das ist so ein Grundprinzip, das darf einem nicht passieren. Oder man muss tatsächlich lernen.
Man muss auf alle Fälle lernen. Aber es gibt eine Menge Spiele, bei denen man gar nicht so viel lernen muss, um überhaupt erstmal einen Speedrun auf die Beine zu stellen. Um dann natürlich auch Weltrekordniveau mitzuspielen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, logischerweise. Ja. Aber als Paradebeispiel nenne ich da zum Beispiel immer die Resident Evil Spiele. Weil man da sehr schnell, also man spielt es das erste Mal, sucht halt alles.
Und beim zweiten kurz, Mal. Warum wir lachen, so. Das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben hier ein internes Resident Evil, also ein Resi-Sparschwein. Und jedes Mal, wenn in unserem Podcast das Thema Resident Evil aufkommt, geht mir das Herz auf.
Ja, auch.
Wir legen quasi Geld für, wenn wir uns das nächste Mal sehen können, gehen wir essen und zahlen das dann davon zurück.
Gern geschehen.
Danke. Nein, aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nein, das ist kein Problem. Nein, aber tatsächlich ist Resident Evil halt ein Paradebeispiel dafür, weil man, wenn man ein Resident Evil-Spiel das zweite Mal durchspielt und schon weiß, wo jetzt die ganzen Gegenstände sind, dann kommt man halt auch viel schneller durch. Und wenn man es dann ein drittes Mal spielt, ist man vielleicht noch schneller und dann hat man eigentlich schon so seine ersten Speedruns. Auch wenn die dann natürlich alles andere als optimiert sind. Und man vielleicht so ein paar Mechaniken oder Tricks noch nicht kennt, die man sich dann vielleicht noch erst aneignen muss. Aber technisch gesehen ist das halt schon ein Speedrun. Und dementsprechend ist das gar nicht so schwer, wie man das anfangs denken würde, da überhaupt so den Einstieg zumindest zu finden.
Also man merkt zum Beispiel, welche Gegner man auslassen kann, weil die einem eh egal sind. Ne? Also,
genau.
Ja gut, da brauche ich mir die Munition gar nicht dran verschwenden, an dem kann ich einfach vorbeilatschen oder ich gehe ringsrum oder so.
Richtig. Mhm.
Oder ich weiß, wie der Gegner reagiert. Ja, Mr. X zum Beispiel, weil ich den jetzt im ersten Durchlauf über 4 Stunden hinweg immer wieder hinter mir herrennen habe lassen müssen. Und dann beim zweiten Mal merke ich, eigentlich ist der ganz simpel, wenn ich hier links rede, dann kommt er gar nicht hinter mir her oder so.
Genau.
Und dann halbiert man schon die Zeiten und bei dem dritten Durchlauf, verfeinert man das dann eben nochmal.
Richtig. Ich kann da mal das Beispiel Sonic auf Master System nennen. Das war so mein erstes Speedrun-Spiel überhaupt. Und als ich mich da das erste Mal mit dem Hintergedanken rangesetzt habe, das Speedrun zu wollen, war ich halt bei knapp unter einer Stunde. Und ja, dann bin ich innerhalb von ein paar Versuchen schon bei unter 50 Minuten gewesen, dann unter 40, unter 30. Mittlerweile bin ich eigentlich relativ konstant bei unter 20 Minuten. Ja, und das ist dann halt schon, also jetzt auch noch keine Topzeit in dem Sinne, aber das ist dann halt schon etwas, was man ruhigen Gewissens irgendwo als Speedrun einreichen kann.
Wenn es auf einer Party echt scheiße läuft, dann kann man dich doch so einen Speedrun auf dem Beamer machen lassen, hat dann zumindest für 10 Minuten Abwechslung, oder?
Naja, 10 Minuten bis 10 Stunden. Kommt halt auf das Spiel an. Aber grundsätzlich ja.
Man kann es auch übertreiben mit Barton Kaitos 100%. Wie lang war das? 2 Wochen?
Aktuell 339 Stunden und ein paar zerquetscht. Ich habe jetzt die Minutenzahl nicht genau im Kopf.
Wow.
Ja. Okay. Wobei man da aber nebenbei schlafen kann und essen und arbeiten und alles Mögliche. Man hat sehr viel Wartezeit. Man holt sich im Grunde.
Bin tatsächlich davon ausgegangen, dass du nicht 300 Stunden durchmachst, weil ich habe mal gelesen, dass das nicht gut fürs Gehirn ist.
Richtig. Also absolut nicht empfehlenswert.
Nee. Also, nicht nachmachen zu Hause.
Genau. Weil, wie gesagt, in dem Fall kann man es tatsächlich nachmachen, weil man im Grunde einfach nur am Anfang so die ersten 3 bis 4 Stunden ungefähr ein bestimmtes Item holen muss und nebenbei noch ein paar andere Items. Und sobald man das Item im Menü hat, muss man einfach 2 Wochen, also 336 Stunden warten, bis sich das in ein anderes Item umgewandelt hat. Und das gehört halt zu 100% mit dazu.
Okay. Das heißt, man kann zwischendurch potenziell alles andere in dem Spiel machen, bis dieses Item
an diesem Punkt genau erreicht. Genau, jeden Tag dann vielleicht mal so 1-2 Stunden wirklich einen Speedrun weiterführen und ansonsten einfach hoffen, dass der Strom nicht ausfällt.
Okay, also ich als Außenstehender, Speedrun und 360 Stunden warten, das.
Ja, es passt nicht ganz zusammen. Das ist auch nicht so ganz ernst gemeint, dieser Speedrun, weil er geht ja immer mindestens 336 Stunden, logischerweise.
Moment, der Max sagte, das ist ein ernstzunehmendes Ding. Und, ja. Und das ist, also da ihr habt da überhaupt kein, das ist kein Spaß oder so.
Nein.
Da wird hart gearbeitet.
Ja gut, also speziell für die Vorbereitung auf alle Fälle, weil sich 2 Wochen hinzusetzen und das zu planen, wann man dann halt den Speedrun weitermacht und dergleichen, das erfordert natürlich einiges an Vorbereitung und dementsprechend auch an Arbeit. Aber der Speedrun an sich ist halt in dem speziellen Fall zumindest nicht ganz so schlimm, wie man es im ersten Moment denken würde.
Okay.
Es gibt auch Speedruns, wo das Spiel schon bescheuert genug ist. Sowas wie Arabian Nights.
Richtig.
Da wird ein Glitch, also ein Spielfehler ausgenutzt, der einen quer durch die Welt hüpfen lässt, aber in der Luft nochmal hüpfen lässt und nochmal hüpfen lässt und nochmal hüpfen lässt und nochmal hüpfen lässt. Und man hört den Charakter immer wieder sehr lustige Geräusche machen. Bei jedem Mal, wenn man das macht, weil er immer wieder abrollen würde, dann hört man das immer wieder. Und das hört sich so bescheuert an.
Ist das ein Prince of Persia?
Ja, das ist ein Prince of Persia Klon. Okay.
Genau, also offiziell nicht, aber genau. Prince of Persia aufbestellt quasi.
Ja, genau. Es ist großartig, weil das total stumpf ist. Also das Spiel selbst ist schon super bescheuert, die Geschichte, die dahinter steckt. Aber dass diese Spielfehler sind, halt, setzt noch mal einen oben drauf. Das ist der absolute Spaß dabei, einfach zuzugucken oder es dann selber mal auszuprobieren.
Genau.
Kommt man denn, wenn man so einen Speedrun macht, überhaupt viel von der eigentlichen Spielstory mit? Also ist das was man erlebt und wahrnimmt? Oder ist man irgendwann so abgestumpft, dass man sagt, okay, hier liegt Item X, da liegt Item Y, Gegner Z muss ich ausweichen und dann ist der Drops durch?
So im Normalfall kriegt man tatsächlich von der Story und dergleichen nicht mehr allzu viel mit, weil man viele Sachen einfach schon automatisiert hat. Also man rennt im Grunde Punkt A, also die einzelnen Punkte ab, so, das wollte ich sagen. Und deswegen empfehle ich auch grundsätzlich immer, ein Spiel nicht sofort zu speedrunnen, wenn man das erste Mal spielt, oder zumindest nicht diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, sondern erstmal ganz normal durchspielen, genießen das Ganze und dann mal schauen, ob sich das Speedrun technisch auch interessant anhört. Also das ist zumindest meine Vorgehensweise.
Ist auch eine sehr empfehlenswerte Sache. Also man sollte sich, wenn man sich so ein Spiel aussucht, sowieso was nehmen, was einem Spaß macht, aber wo es einen nicht stört, wenn man es erstens hunderte bis tausende Male gespielt hat, hintereinander weg.
Richtig.
Also dass einem dann nicht zum Hals raushängt.
Genau.
Und was einen nicht stört, wenn man es ein bisschen naja, nahezu kaputt macht, weil das Spiel intern vielleicht ein bisschen auseinanderfällt. Weil die Spielfehler eben dafür sorgen, dass es ein bisschen komisch aussehen kann oder eben massiv Teile des Spiels überspringt, die einem vielleicht selber persönlich von der Geschichte her oder so sehr wichtig sind.
Mhm. Tatsächlich kann man sich ein Spiel auch mit einem, also wenn man Speedrunnt, relativ schnell kaputt machen. Mhm. Einfach weil man beispielsweise genau weiß, ja, ich könnte die Stelle jetzt viel, viel schneller machen. Und dann hat man gar nicht die Motivation, das normal zu spielen, sondern man wendet da mehr oder weniger automatisch schon irgendwelche Speedrun-Strategien an. Das kommt aber auch immer so ein bisschen auf das Spiel an. Gerade so, weiß ich, RPGs, so Rollenspiele, die sind weniger anfällig dafür, im Normalfall zumindest, weil man die auf eine ganz andere Art spielt, als wenn man es jetzt so, ja, casual, also so ganz gewöhnlich spielt, wo man dann vielleicht, ja, man merkt, der Gegner ist ein bisschen schwerer, da level ich jetzt vorher nochmal. Und ja, im Speedrun hat man dafür einfach nicht die Zeit, da muss man dann bestimmte Taktiken und Strategien benutzen. Und ja,
oder gucken, wie ich drum rumkomme.
Genau. Und andererseits so Spiele wie, keine Ahnung, Sonic ist ja so prädestiniert für Speedruns. Wenn man das tatsächlich anfängt zu Speedrun, dann kann man es eigentlich nicht mehr normal spielen, für gewöhnlich. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich sein Lieblingsspiel beispielsweise nicht kaputt macht mit sowas.
Okay, also das finde ich jetzt einen ziemlich spannenden Aspekt, weil jeder spielt ja Spiele aus einem anderen Grund. Also ich spiele zum Beispiel, weil die Story gut ist. Also das ist so der Haupttreiber für mich. Es gibt ein paar Spiele, die so Idle Games, wo man Inseln bauen muss. Das hat nichts mit Story zu tun. Da möchte ich halt einfach nur irgendwie das Gehirn ausmachen. Aber wenn man dann mit so einem Speedrun sich auch vielleicht andere Sachen nimmt oder anfängt, das automatisch auszublenden, wie gehst du da damit um? Also du hast ja dann einmal den Speedrun-Veni und du hast ja dann einmal den Privat-Veni, der vielleicht auch, weiß ich nicht, Rayman Legend, was auch richtig gut für Speedruns wäre, vielleicht genießen möchte, weil es einfach ein liebevoll gemachtes Spiel ist mit einer hervorragenden Grafik und einer ganz tollen Musik. Wie kriegt man da diesen Schalter im Kopf um?
Das macht im Grunde jeder so ein bisschen anders. Also ich persönlich, ich trenne das tatsächlich immer, die Spiele, also in Spiele, die ich speedrunne und in Spiele, die ich nicht speedrunne. Und beispielsweise sowas wie Lightning Returns. Nehmen wir mal das als Beispiel, weil das so im Moment das ist, was ich noch am ehesten speedrunne.
Sollten wir vielleicht kurz erwähnen, dass es ein Final Fantasy 13
genau, ist. Genau, Final Fantasy 13 3 wäre es im Endeffekt. Und ja, das habe ich halt ein paar Mal ganz normal durchgespielt, mir die Story auch angeguckt. Und mittlerweile kenne ich die Story halt so gut, dass ich sie im Spiel nicht immer wieder präsentiert kriegen muss. Und dementsprechend fällt es mir da auch leicht, solche Story-Sequenzen zum Beispiel zu überspringen und das komplett außen vor zu lassen.
Okay. Hast du ein Lieblingsspiel, wo du sagst, das ist, also Speedrun-Lieblingsspiel, wo du sagst, das ist die Liebe deines Speedrunner-Daseins?
Ja, da würde ich wahrscheinlich am ehesten Sonic auf Master System nehmen, weil das für mich so das perfekte Speedrun-Spiel ist, also für meine persönlichen Bedürfnisse. Einfach weil ich es immer wieder spielen kann, weil ich es auch immer wieder gut präsentieren kann auf irgendwelchen Events. Das passt halt von der Länge her immer mal rein da in den Zeitplan, in das Schedule. Und weil ich damit einfach schon so viel Zeit verbracht habe.
Hast du eins, Max?
Da ich selber noch keine Speedruns abgelegt habe, aber gerne zugucke, bei welchen ist es das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, Zelda A Link to the Past. Ich finde es halt immer wieder faszinierend, wie das sowohl für mich als, Nicht-Speedrunner, sich als in der Geschichte so darstellt, in so einem Casual Run, also in dem ganz normalen Lauf, aber auch für die Speedrun-Techniken, die dahinter stecken, sind immer wieder beeindruckend, wenn man sie dann halt anwendet oder sieht, dass man zum Beispiel bestimmte Gegenstände nicht braucht, um bestimmte Sachen auszuführen. Das wäre jetzt als Beispiel dass man keine Flossen braucht, um zu schwimmen. Das ist normalerweise im Spiel notwendig und dann kann man es halt umgehen. Und das ist halt immer wieder beeindruckend. Und die Sachen sind teilweise gar nicht schwer. Das könnte man also auch kann einfach zufällig passieren, dass man sie halt so zufällig findet oder so.
Oh, richtig.
Und dann nebenbei merkt, oh, das ist eigentlich ganz praktisch. Das finde ich halt immer wieder schön.
Generell ist A Link to the Past tatsächlich auch ein ganz gutes Einsteiger-Speedrun-Spiel, weil, und das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, weil man das, wenn man halt wirklich alles an Spielfehlern zulässt und nutzt, kann man es halt in, ja, als Anfänger würde ich sagen, in 3-4 Minuten durchspielen, also relativ schnell. Weltrekord liegt übrigens bei 1:31. Ich hatte vorhin extra nochmal nachgeguckt. Ja, kann man auf Partys auch schön mit angeben. Hey, ich krieg Link to the Past in 1,5 Minuten durch. Oder sagen wir in 2 Minuten. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Also die aktuelle Weltrekordroute, die ist ein bisschen komplexer, aber man kann halt mit der früheren Weltrekordroute das Ganze angehen. Und ja, dann kriegt man es halt auch in unter 3 Minuten durch. Sind wir mal ein bisschen großzügig. Oder und das glaubt einem dann vorher niemand.
Oder bei dem alten Super Mario Bros. Für den NES. Da wird sich mittlerweile um Millisekunden gestritten.
Um Frames sogar.
So um Millisekunden.
Richtig. Ja, genau.
Also der Speedrun, ich meine, da jetzt im Detail drauf einzugehen, das würde den Rahmen hier deutlich sprengen. Da gibt es aber ein paar sehr interessante YouTube-Videos zu. Aber mittlerweile ist es so, dass man für jedes einzelne Level theoretisch die perfekte Route hat. Aber es hat noch niemand geschafft, alle Level am Stück perfekt zu machen. Also es fehlen im Grunde im Moment 42 Frames.
Das ist so Wahnsinn.
Bis zum perfekten Speedrun.
Das ist so unfassbar.
Oh ja.
Okay, und dann heißt es, dass E-Sports nicht ernst zu nehmen ist. Aber es sind die gleichen Diskussionen, die man auch in der Leichtathletik hat, ne?
Ja, genau.
Ja, also das heißt, um das mal ganz kurz so quasi Midterm zusammenzufassen. Wenn jetzt mein kleiner Neffe auf die Idee kommt, ich werde hauptberuflich Speedrunner, dann sage ich zu ihm, nein, du machst erst die Schule fertig und eine Ausbildung. Aber, ja, das Disclaimer, ne, das muss ich sagen, weil ansonsten kriege ich wirklich Ärger, weil die Familie hört mit. Aber im Endeffekt gibt es halt eine Community, die sich auf Regeln einigt, die sagt, das ist in der Kategorie okay, das ist in der Kategorie okay und das wollen wir eigentlich nicht haben, weil es das Ganze zerstört. Dann gibt es Spiele, die sich ganz toll eignen. Im Idealfall hat man die auch schon mal in Ruhe mit einer Cola oder einer Limo durchgespielt und dann lernt man halt Exploits auszunutzen, Abkürzungen zu nehmen oder halt einfach nur sehr, sehr schnell Gegenstände aufzunehmen und einzusetzen und hat dann irgendwann ein Event, auf dem man dann antritt oder wie geht das dann weiter? Also lädt man YouTube-Videos hoch, die beweisen, dass man Weltrekord im Durchspielen von Last Dream in der Kategorie Reborn geschafft hat. Also weil da sitzt ja nicht das Guinness-Buch neben, glaube ich.
Sowohl als auch Guinness. Übrigens. Also sowohl Videos als auch Events. Das kommt beides vor. Richtig. Weil auf letzterem das eher selten ist. Aber das
so, du meinst Weltrekorde auf Events.
Genau.
Ist tatsächlich selten. Können wir aber auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Aber grundsätzlich, man nimmt das Ganze auf oder streamt es halt, nimmt sich dann das entsprechende VOD, entweder auf Twitch das Highlight davon oder halt das entsprechende YouTube-Video, je nachdem, wo man es hochgeladen hat. Mhm. Und das kann man dann einreichen. Die größte Plattform für sowas ist speedrun.com. Und es gibt aber so ein paar Spiele, die sind da nicht gelistet oder nicht vollständig gelistet. Also da gibt es so ein paar eigene Leaderboards. Mega Man fällt mir da spontan ein. Zelda hatte da auch mal Probleme, wobei da mittlerweile fast alles auch auf speedrun.com zu finden ist. Und ja, da wird das dann geprüft von den entsprechenden Moderatoren. Die gucken, ob alles regelkonform ist, ob da nichts irgendwie, weiß ich, irgendein Drittprogramm benutzt wurde, um das Ganze besser zu machen. Und dann wird der Run halt, wenn alles richtig lief natürlich, wird er im entsprechenden Leaderboard eingetragen und dann sieht man halt auch, wo man da platziert ist, so im Vergleich zu anderen Leuten.
Okay, das heißt, man hat auch die Dopingkontrolle, die man im echten Sport hat. Und,
so ungefähr, ja.
Also ich meine das jetzt nicht irgendwie despektierlich, sondern ich meine es tatsächlich ernst. Das ist ja schon was. Ich denke halt immer, bei sowas geht es ja eigentlich um die Ehre und warum sollte da einer betrügen, aber am Ende, wenn es um Platz 1 auf einem Board geht, was, keine Ahnung, zigtausend User sich angucken.
Da gab es auch schon sehr viel Drama.
Oh ja.
Was ich zuletzt mitbekommen habe, war für ein Yu-Gi-Oh! Spiel für die PlayStation 1.
Ah ja, ich weiß, welcher Vorfall.
Da ging es darum, dass man das Spiel halt sehr schnell durchspielen konnte und man darf da bestimmte Sachen nicht einsetzen. Man kann nämlich mit ich glaube Action Replay oder sowas, dann hat sich das für die PlayStation, ich weiß es gerade nicht genau.
Genau, ne, so Game Genie, Action Replay, solche Sachen.
Genau, so Codes, die das in das Spiel eingreifen, also ihm sagen, hier, schmeiß das und das dann raus, wenn das passiert. Mhm. Hat er dann die Karten, die er braucht für das Spiel, sich erzwungen. Also nicht, dass er sie sofort hat, sondern dass er sie beim Spielen bekommt. Und hat dann dafür gesorgt, dass er eben dadurch sehr, sehr, sehr schnell war. Richtig. In einem Spiel, wo es um einen großen RNG, also Random Number Generator Faktor geht, also einen großen Zufallsfaktor geht. Und hat ihm damit ja sehr nachweisbar eben sich einen ersten Platz erschummelt.
Genau. Bei Minecraft gab es vor gar nicht so langer Zeit einen ähnlichen Fall. Da hat jemand halt wirklich den Programmcode umgeschrieben, beziehungsweise mit einem Drittprogramm halt umschreiben lassen, um dann halt, Drop-Chancen beispielsweise deutlich zu erhöhen und dementsprechend dann halt auch sehr schnell einen wirklich guten Speedrun hinzulegen, der dann natürlich aber nicht legitim gewesen ist. Ist logischerweise auch aufgefallen.
Also zwei Fragen an der Stelle. Die offensichtlichste, Minecraft als Speedrun?
Oh ja.
Okay, da kommen wir gleich vielleicht nochmal, aber die Frage, die sich mir gerade generell aufdrängt, ist, wenn ich das sehe als Zuschauer, woran würde ich jetzt erkennen bei so einem hochgeladenen Video, dass da ein Drittprogramm genutzt wurde oder dass das Doping benutzt wurde? Also ich meine, da muss man sich ja unheimlich gut auskennen, oder?
Das ist teilweise ja. Achso, du wolltest, glaube ich.
Ja, alles gut. Was ist das? Nee,
du gerne.
Alles klar.
Der Kanadier, Leute, was geht?
Wir sind freundlich, ja.
Kanadier im Herzen.
Genau. ja, es gibt halt Sachen, wo es halt wirklich auffällt, wie bei dem Yu-Gi-Oh! Spiel, würde ich, also du musst es nur mal gesehen haben, dass es so unwahrscheinlich, dass es eigentlich nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Mhm. Also, dass dieser Glücksfall und die Reaktion der Person, die dazugehörte, das komplett weggewischt hat, dass das eben passierte, dass er da total dass es so glücklich drüber lief. Das macht es relativ deutlich. Also auch für den Laien. Wenn du dich ein bisschen auskennst, hast du das recht schnell gesehen, weil diese Chancen sind eigentlich so nicht für das Spiel vorgesehen.
Genau.
Also, und man konnte es noch an anderen Sachen, an so einer Kennziffer, konntest du das noch feststellen. Das ging zusätzlich noch.
Genau, teilweise ist es aber so, also gerade bei den Minecraft-Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, da ist es tatsächlich so, dass solch ein Run theoretisch möglich wäre, aber halt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dort hat man sich dann einfach auch die anderen Runs angeguckt und hat dann über 20 Runs hinweg die Wahrscheinlichkeit sich angeschaut und die mit der eigentlich beabsichtigten Wahrscheinlichkeit dann verglichen und ist dann zum Schluss gekommen, nee, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Also ist das ganze Ding gecheatet. Theoretisch kann es aber sein, dass der halt wirklich, genau. Aber theoretisch kann es halt sein, dass der wirklich über 20 Runs halt so unverschämt viel Glück hatte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er halt so viel Glück hat, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass er halt gecheatet hat.
Kennt ihr das Offline-Spiel Werwölfe in Düsterwald?
Ja.
Das ist
so. Kann sein, dass ich den Namen mal gehört.
Da hat man so verschiedene, also man spielt quasi Dorfbewohner. Und man hat einfach nur Karten, auf denen der Dorfbewohner steht, also quasi der Schmied, der Bürgermeister. Und es gibt eine Karte, das ist ein Werwolf. Und eine Karte, das ist quasi eine Zusatzkarte, die man zieht. Ich glaube, es ist eine Zusatzkarte, wo halt sagt, der Dorfbewohner ist jetzt gestorben. Mhm. Und man muss halt als Dorf ausdiskutieren, wer der Werwolf ist. Und muss den dann halt anklagen. Und ich habe eine Runde, das ist schon viele, viele Jahre her gespielt, und wir saßen, ich würde mal schätzen, mit gut 15 Leuten in dieser Runde. Und es hat achtmal in Folge, einer immer die Werwolf-Karte gehabt. Und es war statistisch komplett unmöglich, weil wir hatten mehrere Decks zusammengeworfen. Und es ist trotzdem, das war unfassbar. Da muss ich halt gerade dran denken. Der arme Mensch, der vielleicht einfach, weiß ich nicht, seine Lucky Chance hatte und hätte mal besser Lotto spielen sollen. Genau.
Das Risiko besteht in so einem Fall tatsächlich immer, dass der dann zu Unrecht beschuldigt wird. Und deswegen nimmt man sich halt so viele Statistiken wie möglich, um das Ganze dann ja quasi stochastisch irgendwo ja zu untermauern. Mhm. Aber 100% Gewissheit hat man da halt auch nie. Die meisten Leute, die dann so quasi erwischt worden sind, die geben es dann auch selber zu.
Mhm. Ah, okay. Es ist auch ein bisschen wie das Verletzungsrisiko im Sport. Also,
genau.
Ja. Und Minecraft. Also ich kenne Minecraft nur als ich trage ein Klötzchen von A nach B und baue wunderschöne Dinge und verbringe Tage in dieser Welt. Bis Herr Juvi irgendwann mal sagt, hey, lebst du noch? Willst du nicht mal was essen? Willst du nicht mal schlafen? Übrigens, du musst seit 3 Tagen wieder arbeiten. Also Minecraft und ich, wir haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Wie speedrunnt man das? Also
mittlerweile, die ich kenne,
so,
darf ich gut?
Ja, klar.
Die beste Kategorie, die ich kenne, ist den Ender Dragon als Ziel zu nehmen und zu sagen, wenn man den besiegt hat, ist der Run vorbei.
Ah, okay.
Genau. Also grundsätzlich kann man sich ja sowieso immer eigene Ziele setzen. Und solange man sich irgendein Ziel setzen kann, kann man das Ganze auch speedrunnen. Deswegen gibt es, keine Ahnung, beispielsweise auch, ja, ich nehme mal FIFA-Manager oder FIFA, der Manager-Mode, Get Fired Percent. Man muss halt so schnell wie möglich gefeuert werden als Manager oder als Trainer.
Es sind halt. Da gibt es heute ganz neue Möglichkeiten für Momente gegen England verdienen.
Oh, böse.
Oh, ich hoffe, ich stoße jetzt keinen Dolch in. Das heißt, Christian, es tut mir leid. Ich muss dich in jeder Aufnahme erwähnen an der Stelle. Es tut mir wirklich leid für diesen Dolch in dein Herz, aber.
Wir haben keine Sorge, wir haben es schnell gemacht, waren Speedrunner.
FIFA-Manager. Da ist das Spiel dann, das Ziel dann so schnell wie möglich gefeuert werden. Okay. Das so, heißt,
wenn zum Beispiel, also das ist eine Kategorie quasi.
Das heißt, wenn ich mir bei Minecraft irgendwie random sage, ich möchte, keine Ahnung, ein Schloss bauen, das wie Hogwarts aussieht von außen in Größe X mal X oder sowas oder mit so und so viel Blöcken, dann gucke ich, dass ich das in 2 Jahren schaffe.
Das kannst du dann machen. Du kannst dann auch auf dem entsprechenden Leaderboard auf speedrun.com diese Kategorie vorschlagen. Und wenn genug Leute der Meinung sind, ja, das ist eine sinnvolle Kategorie, dann wird es halt sogar aufgenommen dort. Mhm. Dann ist es dann tatsächlich ein in Anführungsstrichen offizieller Run beziehungsweise sogar Weltrekord.
Genau, also und dann wird meistens dann noch gemeinsam geguckt, okay, welche Regeln sollte man dafür einhalten, damit andere Leute das eben auch mal versuchen können.
Mhm. Genau. Und bei Minecraft ist es früher so gewesen, bevor es so Ender Dragon und The End und dergleichen gab, dass man, also die verbreitetste Kategorie damals ist gewesen All Achievements. Mhm. Also einfach alle Achievements so schnell wie möglich sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Ich glaube 50 Minuten oder so ungefähr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Ich glaube auch.
Hey.
Und ist halt eine Kategorie, die hat sich dann irgendjemand mal ausgedacht oder wahrscheinlich in dem Fall sogar ein paar Personen gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig. Die haben es dann vorgeschlagen und es wurde beschlossen, okay, das klingt als offizielle Kategorie gut, also nehmen wir das mit ins Leaderboard auf.
Mhm. Okay, und ich habe noch eine Frage, die geistert mir auch die ganze Zeit schon im Kopf rum. Also wenn du so als Profi-Speedrunner dich auf ein Event vorbereitest, wie ist da deine Wettkampfdiät? Schläfst du genug? Hast du irgendwie, bereitest du dich da eine Woche mit Meditation vor? Schließt du irgendwie alles weg, was dich ablenken könnte und fokussierst dich quasi im grauen Jogginganzug durch die Gegend joggend auf dein Thema? Oder
quasi der Speedrun-Zen.
Genau. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich denke mir dann immer so, weiß ich, 3 Tage vorher, ja, machst mal noch einen Practice-Run, bevor es dann losgeht, weil dann komme ich nicht mehr dazu. Und dann bin ich quasi komplett unvorbereitet und es läuft trotzdem immer ganz gut. Also bisher zumindest. Ich bin aber generell auch, oder ich habe generell nicht die Mentalität, da immer unbedingt der Beste sein zu wollen, sondern einfach einen schönen Run zu präsentieren. Mhm. Das ist für mich persönlich ein kleiner Vorteil, weil ich dadurch halt nicht so viel Zeit verschwende, in Anführungsstrichen, mit Vorbereitung. Mhm. Und und bei einem Event, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, bei einem Event irgendwie neue persönliche Bestzeit oder sogar einen Weltrekord aufzustellen, ist sowieso sehr schwierig, weil man, wenn man so auf Weltrekord jagt, ist normalerweise schon in den ersten Minuten gerne mal resettet, also nochmal komplett neu anfängt, einfach weil man da irgendwo mal eine Sekunde verloren hat oder dergleichen. Mhm. Und das kann man auf einem Event natürlich nicht machen, weil man ja, man sagt ja, ich brauche keine Ahnung, maximal 2 Stunden. Und dann muss man sich natürlich auch an diese maximalen 2 Stunden halten.
Mhm. Genau.
Und außerdem kommt dann halt auch noch dazu, dass viele Leute auf Events auch ein bisschen nervöser sind, weil sie für gewöhnlich mehr Zuschauer haben, als wenn sie so in ihrem privaten Stream unterwegs sind. Weil sie halt vielleicht auch diesen Wettbewerbsdruck im Hinterkopf haben, ein wenig. Und dementsprechend ist eine persönliche Bestzeit oder sogar ein Weltrekord auf einem Event eher die Ausnahme und dementsprechend auch immer noch ein bisschen was Besonderes.
Und wenn es passiert, kommt es meistens mit dem That never happened before.
Genau.
Weil sie dann meistens einen neuen Fehler gefunden haben, der ihnen plötzlich 1 oder 2 Sekunden oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gegeben hat.
Richtig.
Das ist so ein bisschen so ein Meme für die Events, das That never happened before.
Okay.
Weil eben durch diese Marathonsituation oder diese Präsentationsform eben ganz andere Dinge entstehen, weil man eben die Sache dann normalerweise durchzieht bis zum Ende, selbst wenn man merkt, dieser Run war nicht gut.
Mhm.
Und dadurch kommen oft eben wieder sehr witzige Sachen zustande. Häufig ist es auch relativ frustrierend für die Runner, weil man eben zeigen möchte, wie das Spiel zu Ende geht und dass man es auch so gut kann in der Zeit ungefähr, die man so geplant hat.
Mhm.
Aber in der Regel laufen die Runs recht gut durch und sind meistens nicht so schnell wie die persönliche Bestzeiten natürlich.
Genau.
Aber wenn du so einen Run machst, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie, weiß ich nicht, wie bei anderen E-Sports-Veranstaltungen in einer großen Halle sitzt, wo um dich herum 15.000 Menschen, also jetzt, na, obwohl ich sollte nicht sagen, jetzt in Corona-Zeiten eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. passiert ja in Anführungszeichen in der stillen Kammer. Kann man dann nicht die Leute, die zugucken, irgendwie ausblenden? Also, dass man das gar nicht wahrnimmt, wie viele jetzt tatsächlich gucken?
Täuscht euch ein bisschen, tatsächlich.
Okay.
Es kommt aber auch immer auf die Person an, muss ich dazu sagen. Hm? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Das ist vollkommen richtig. Okay. Nee, es gibt das, was ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte, das SGDQ, findet das letzte Jahr und dieses Jahr momentan noch online statt, genauso wie AGDQ, das zweite Event von denen. Mhm. Allerdings hat es die Jahre zuvor immer ein Hotel war das, ne? Und anfangs mal genau. Im Keller von jemandem.
Ganz am Anfang im Keller oder in der Wohnung von jemandem. Und irgendwann wurde das dann so groß, dass es halt in ein Hotel umgeleitet wurde.
Okay, das mit dem Keller, das ist einfach großartig. So viel Klischee für mich gerade.
Genau.
Ich glaube, da war sogar noch die Mutter zwischendurch von dem Veranstalter zu sehen. Das war sehr, sehr, sehr niedlich.
Ich glaube auch, ja.
Ja, soll ich mich erinnere. Vom Mike Uyama, ne? Die Mom.
Genau, genau.
Mr. AGDQ, Mr. GDQ. Ja, auf jeden Fall wird die Sachen tatsächlich in so einer großen Kongresshalle von einem Hotel gemacht, normalerweise. Die großen halt, die großen Events.
Mhm.
Und da sind tatsächlich dann 3, 4, ich glaube bis zu 1.000 Leute in so einer Halle, die dir dann beim Zocken zugucken, plus Technik, die alles dafür sorgt, die dann auch immer nur 30, 40 Leute sind, was man gar nicht so vor der Kamera sieht.
Richtig.
Das ist halt, da sind doch schon eine ganze Menge an Leuten. Und dann sind auch noch jede Menge Leute da, die gar nicht in dem Raum gleichzeitig drin sind. Also die sind einfach unterwegs oder schlafen gerade, zum Beispiel eine ganze Menge andere Runner oder so.
Mhm.
Oder üben,
genau. Oh. Und also das wird durchaus auch wie beim normalen Sportveranstaltungen, die man so kennt, eben in Bereichen durchgeführt, wo man die Leute sieht, während sie das ausführen.
Ja, richtig. Und es gibt halt Leute, die können das dann komplett ausblenden, die können sich wirklich nur auf ihren Run fokussieren.
Mhm.
Und es gibt dann wieder Leute, die können das nicht so gut, die sind dann entsprechend auch ein bisschen nervöser. Und es gab einen Fall, ich möchte da jetzt keinen Namen nennen, der Name jetzt gerade nicht einfällt, davon abgesehen. Aber es gab einen Vorfall bei einem Event, das wir auch gerestreamt hatten, also mit deutschem Commentary dann versehen haben. Da ist ein Runner unter dem ganzen Druck tatsächlich zusammengebrochen.
Genau.
Da musste natürlich der Run abgebrochen werden. Er musste dann erstmal rausgebracht werden, hat sich dann aber wieder beruhigt. Also da ist ja dann nichts weiter passiert. Er ist später im Event auch nochmal zu sehen gewesen, war da auch deutlich entspannter. Aber sowas kann tatsächlich passieren.
Genau, also das sind ja halt auch nur Menschen.
Ja, genau. Gut, Lampenfieber sollte man auch echt nicht unterschätzen. Also das viele, die diese Erfahrung nie gemacht haben, sagen ja, das ist ja kein Problem, aber das ist schon. Also die Leute sollen sich mal in die Fußgängerzone stellen und einfach mal ein Lied trällern und mal gucken, was passiert und wie es denen dabei so geht. Das ist halt, ne? Deswegen, also da habe ich schon echt Respekt vor allem, wenn man auch die Gesichter der Leute sieht, die einem zugucken oder spürt, wie eine Stimmung umschlägt. Das sind ja so ganz, ganz fragile Sachen, die dann auch mit einem selber passieren. Also ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Eben. Weil das mit Stimmung umschlagen, das ist tatsächlich eher selten der Fall, muss ich dazu sagen. Mhm. Einfach weil in dem Raum sitzen halt sitzen nur Leute, die sich selber auch für das Hobby begeistern, für Speedrunning. Richtig. Und dementsprechend da jetzt auch nicht irgendwie negativ das Ganze beeinflussen, weil die wissen oftmals ja selber, wie das ist, da vorne zu sitzen. Und dementsprechend sind die da entsprechend auch höflich und verständnisvoll.
Stimmung muss ja nicht ins Negative umschlagen, aber wenn da jetzt jemand, der eher unbekannt ist und noch keinen Weltrekord gerissen hat oder meinetwegen auch einen Europarekord oder Deutschlandrekord, der auf einmal sich selber aus welchen Gründen auch immer so immens steigert, dass der den Weltrekord brechen könnte, dann ändert sich die Stimmung ja in so eine aufgeregte Erwartung, ob man gerade einen Weltrekord sieht. Und das baut natürlich dann auch nochmal einen Druck auf. Also Stimmung ändern muss ja nicht immer negativ sein.
Das stimmt.
Ja.
Also in der Regel ist die sogenannte Crowd eigentlich unglaublich supportive. Also die Leute sind unglaublich unterstützend hinter den Runnern, die da vorne sitzen und eben ein Spiel präsentieren. Auch wenn es nicht besonders spannende Spiele sind, das kommt natürlich auch mal vor. Aber die Leute teilen eben gemeinsam dieses Hobby. Und selbst wenn dann mitten in der Nacht für die vor Ort sind meistens immer noch so 5 bis 10 Leute dann noch da, die eben dann trotzdem noch die Unterstützung bieten, indem sie einfach da sind und die Leute nicht ganz alleine sitzen lassen.
Genau.
Und mal ganz ehrlich, wenn ich es geschafft habe, Indiana Jones 4 im Kino zu sehen, ohne einzuschlafen, dann werde ich mir doch in 10 Minuten Speedrun angucken können, egal wie langweilig das Spiel ist. Also,
ja, es wird manchmal schwierig. Manchmal sind diese Runs dann auch erstaunlich lang. Dann sind sie dann mal.
Dann sind sie immer noch spannender als Indiana Jones 4.
Gut, das möchte ich jetzt nicht beurteilen.
Interessanterweise habe ich den Film vor kurzem gerade wieder gesehen, einfach um mal zu gucken, ob der wirklich so schlecht war, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und ja, war er.
Aber das nur mal so am Rande. Das Schlimme ist, wenn die jetzt 9 drehen, dann bedeutet das, dass Indiana Jones 4 Realität ist, weil es gibt es einen, der 5 heißt.
Stimmt.
Okay, wir kommen zurück. Lass uns wieder über schöne Dinge reden, über eine demokratische Supportergemeinschaft oder Community, die Respekt vor dem hat, was Spieler tun. Finde ich total schön. Also ich habe den Eindruck, dass im E-Sports sehr viel fairer zugeht als im echten Sport, weil das ist Blödsinn, aber im physischen Kontaktsport.
Das geht so lange gut, solange es nicht um Geld geht. Also nicht um persönliche Bereicherung.
Okay.
Und das ist halt auch ein großer Vorteil von den Speedrunnern oder von der Speedrun-Community insgesamt, dass da halt nicht um Preisgelder oder so gespielt wird, sondern dass die Leute halt einfach ihre Runs präsentieren, wenn es mal ein Race ist, also wenn 2 Leute gleichzeitig dasselbe Spiel gegeneinander spielen und einfach schauen, wer schneller ist. Auch da gibt es keine Preisgelder, sondern dann geht es halt wirklich nur darum, wer ist an dem heutigen Tage gerade der Bessere von den beiden.
Das, was man so gerne Bragging Rights nennt, dass ich kann behaupten, ich war heute schneller als du.
Richtig.
Cool.
Und dementsprechend auch wenn es da natürlich auch ein paar schwarze Schafe gibt in der Hinsicht, aber insgesamt ist halt die Speedrun-Community da wirklich sehr supportive, hattest du eben gesagt, unterstützend, genau. Und und sehr offen auch für solche Leute, ohne da irgendwie dieses Konkurrenzdenken im Hinterkopf zu haben.
Zumindest das für den persönlichen, also für den finanziellen Gewinn. Also Konkurrenzdenken ist natürlich da, um zu gucken, hey, ich möchte besser sein, ich möchte den Weltrekord kriegen.
Genau.
Aber weniger im Sinne von, ich habe jetzt meinen finanziellen Gewinn daraus.
Mhm. Richtig.
Also das
auch durchaus Taktiken, die man entdeckt hat, geteilt werden. Also wenn man merkt, dass da irgendwas besonders schnell geht, dann teilt man das mit seinen Kollegen. Also seinen Speedrunner-Kollegen, um zu gucken, ob der vielleicht noch was Cooleres dabei rausfindet. Und dann schaukeln sich solche Sachen relativ schnell hoch. Was ich jetzt zum Beispiel zuletzt mitbekommen habe, war ja bei Whipsy, ich weiß den Nachtitel nicht mehr, da haben sich zwei Runner in sehr kurzer Zeit sehr schnell den Speedrun den Rekord hin und her geschickt. Weil einer von den beiden eben was entdeckt hatte, was das Spiel ungefähr um 3 oder 4 Minuten verkürzt hatte. Mhm. Und das ging dann innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einer Woche, 3-mal hin und her.
Richtig.
Und das ist halt ziemlich cool, weil eben dieser Ansatz da nicht so der krasse ist wie bei finanziellem Gewinn, sondern eben, was kann man noch aus dem Spiel rausholen? Wo kann ich denn noch besser werden? Wo kann man das denn noch besser treiben?
Ist das denn nur in Deutschland so, dass da keine Sponsoren hinterhängen oder ist das weltweit überall gleich?
So, da Sponsoren hängen auch da irgendwo mit hinter. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, wie sehr man sich da selbst um Sponsoren bemüht. Mhm. Aber sowas wie die beiden GDQs, also GameStone Quick, die das AGDQ, also Awesome GameStone Quick und Summer GameStone Quick, SGDQ, die haben halt zum Beispiel große Sponsoren dahinter. Einfach weil da sehr viel Geld auch gesammelt werden soll während dieser Events, weil das Ganze halt einem karitativen Zweck dann zukommen soll. In dem Fall halt Prevent Cancer Foundation bzw. Ärzte ohne Grenzen.
Das ist bei ESA übrigens auch so. Ich glaube, die haben, wer ist das meistens? Ich glaube Red Bull, ne? Die häufig mit sponsern, weil eben halt ein europäisches Event. Auch da geht es natürlich um einen gemeinnützigen Zweck, um eben auch da die Möglichkeiten bereitzustellen für die Ortschaft und für die Optionen, die Leute dort unterzubringen und die Technik.
Genau.
Damit das klappen kann.
Aber das Sponsoring geht nicht in einen einzelnen Spieler. Also es ist nicht irgendwie bei E-Sports, dass, weiß ich nicht, Schalke ein eigenes Team hat. Ich weiß gar nicht, ob die es noch haben. Und halt da der Spieler bezahlt wird dafür, dass er halt, weiß ich nicht, auf dem Revers.
Also das gibt Logo es. Trägt. Das gibt's bestimmt, aber dann meistens nicht auf den Events. Also die Leute werden vielleicht einzeln für ihre eigenen Streams, wenn sie halt das dann professionell betreiben, dafür gesponsert, aber eben nicht für die Events selbst.
Okay.
Das wäre mir zumindest nicht bekannt, sagen wir mal so.
Ich glaube, es gibt tatsächlich in dem Sinne kein Verbot für sowas, auf den meisten Events zumindest. Aber die Leute machen es halt von vornherein schon gar nicht.
Also ich habe es halt auch noch nicht mitbekommen, wie gesagt. Höchstens mal zum Spaß erzählen die irgendwas von zum Beispiel Wendy's oder sowas, also von einer amerikanischen Fastfood-Kette oder so, weil es einfach witzig ist. Und da kommen durchaus mal dann auch Reaktionen von den entsprechenden Firmen, wo sie dann mal irgendwas dazuschmeißen oder so. Einfach weil das Aufmerksamkeit erzeugt hat und dann so, ja cool, dann kann man noch was dafür geben. Das kommt schon mal vor, aber im Normalfall eben nicht.
Also das heißt, wenn wir Veni jetzt einen Poloshirt mit unserem Logo schicken würden, wäre das quasi ein Sponsorship, wenn er das in seinem Stream trägt. Richtig, Max?
Das ist wenn ich dafür korrekt.
Bezahlt werde, ja. aber dafür würde ich mich nicht bezahlen lassen, davon abgesehen. Ja gut, mit dem Poloshirt, aber das wäre, dann würde ich das ganz, also dann wäre ich kein guter Geschäftsmann, sagen wir es mal so.
Okay.
Wenn mir das Poloshirt als Bezahlung reichen würde.
Was ist denn jemanden, der ganz hervorragend backen kann?
Oh,
also
weiter.
Grüße gehen raus an Chrissy, die macht unfassbar geilen Karottenkuchen mit so einem richtig geilen Icing-Topping obendrauf. Also das ist...
Ich mag Chrissy jetzt schon.
Ja, man kann sie auch nicht mögen, es ist unmöglich. Also das wäre also das ist so das aktuelle Bestechungsmittel, was wir, ich meine Sponsormittel, was wir...
Sponsoring heißt das. Im professionellen Raum heißt das Sponsoring.
Genau.
Nein, okay, aber nochmal, um ein bisschen wieder zurück, auch mit in die Ernsthaftigkeit. Also es ist nicht so, dass auf den Events irgendjemand dann auf einmal anfängt, jetzt mal ganz krass gesagt, für Marlboro-Zigaretten Werbung zu machen, sondern da ist alles gediegen und in Ordnung.
Richtig. Also das würde, glaube ich, auch kein Eventbetreiber dann zulassen, dass da jemand speziell jetzt für Zigaretten Werbung macht. Einfach weil da ja auch so eine ethische Grenze ist. Ich wollte gerade ethnische Grenze sagen, das ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes. So eine ethische Grenze ist. Und also ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, ich persönlich würde beispielsweise auch bei Energy Drinks mich sehr, sehr schwer tun, da irgendwie Werbung zu machen. Einfach weil ich für mich auch so eine gewisse Verantwortung habe. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht und als Speedrunner und Eventbetreiber steht man das ja, steht man sowieso in der Öffentlichkeit, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung.
Das stimmt ja wohl.
Aber so generell Sponsorings, also wenn da jetzt irgendjemand ankommen würde, der dann, keine Ahnung, fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein, der ein Mars-T-Shirt trägt, mal als ganz blödes Beispiel. Mhm. Dann hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen, aber ja, wenn der Eventveranstalter das nicht möchte, dann hat der entsprechende Runner sich da natürlich auch dran zu halten.
Ja, klar.
Also meistens sind die Sponsorings zum Beispiel für die großen Events auch sowieso von Videospielfirmen, also von zum Beispiel Devolver Digital, also einem Publisher, oder eben von ich glaube, Moment, Annapurna, das sind die Leute, die also auch ein weiterer Publisher, die sie sponsern, oder von den Spielen selbst. Zuletzt war es Final Fantasy 14, glaube ich, oder die La Mulana-Reihe und sowas. Also, dass dann immer mal ein bisschen Werbung natürlich darüber, also dass darüber Werbung kommt, aber eben auch ganz gezielt, dass das immer noch in diesem Rahmen bleibt. Also, dass dieser, dass das quasi zwar Werbeveranstaltung ist, aber trotzdem noch themenbezogen ist.
Genau. Also, ich kann immer so
Audio zum Beispiel. Entschuldige.
Kein Problem. Ich kann immer so speziell am Beispiel von Germansh, also von der Vereinigung, in der ich auch mit drin bin.
Und ich auch. Hi.
Genau. da kann ich ja mal erzählen, wie wir das machen. Also wir benutzen tatsächlich sehr wenig Sponsoring, einfach weil wir eigentlich nur unsere Fixkosten oder generell unsere Kosten halt decken möchten. Und wir haben beispielsweise unser letztes Zocktoberfest oder unseren letzten Zocktoberfest-Marathon, also ZFM, haben wir dadurch gesponsert, dass wir einerseits ein Crowdfunding-Event im Vorfeld gemacht haben und dass wir dann natürlich auch Eintrittspreise von den Leuten verlangt haben bzw. haben wollten. Und damit haben wir halt den Veranstaltungsort komplett bezahlt bekommen und mit den beiden Sachen. Und das reicht uns dann. Wir hätten dann natürlich noch, keine Ahnung, Coca-Cola da irgendwo ins Layout machen können, gegen Bezahlung natürlich. Hätten dann noch ein bisschen was in unsere Kasse gespült. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt darauf verzichtet. Werden wir vielleicht in Zukunft mal machen, damit wir einfach ein paar mehr Rücklagen auch haben. Ja. Also ausgeschlossen ist es jetzt nicht. Aber wir persönlich halten uns da halt mit Sponsorings ein bisschen zurück. Das wollen wir da nicht übertreiben.
Finde ich aber echt gut, weil auch sowas wie Mars und Coca-Cola ist halt am Ende des Tages auch irgendwie wieder problematisch mit den Firmen, die da halt hinterhängen. Deswegen,
richtig. Ja, aber auch so ganz neutrale Firmen oder Firmen, die entweder keiner kennt oder die halt einen guten Ruf haben, selbst da macht man sich ja immer so ein bisschen abhängig von. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Deswegen, also wir, wie gesagt, halten uns da ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich sind wir dem Ganzen auch nicht abgeneigt. Und wir werden da auch niemanden verurteilen, der dann entsprechend das Sponsoring auch für sich selber nutzen möchte.
Also das heißt, wenn einer unserer Hörer irgendwie, weiß ich nicht, 1 Million rumliegen hat, dann könnte er die auch euch geben. Also quasi als Crowdfunding könntet ihr euch spenden und könnte sagen, hier, ihr braucht kein Sponsoring machen.
Bitte maximal 19. Einfach. Bitte maximal 19.999. Das ist steuertechnisch ein bisschen einfacher.
Ja, ich glaube, jemand, der 1 Million rumliegen hat, der hat auch einen Steuerberater, der da hilft.
Ja, das Problem ist nur, ich mache unsere Steuern. Das ist für mich dann wieder mehr Arbeit. Okay. Nein, Quatsch.
Also das heißt, also an die 3 Millionäre, die uns zuhören, wenn ihr eine demokratische Gruppe von jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen unterstützen möchte, die von der Straße runter sind, die keine Drogen nehmen, die keine Werbung für Energy Drinks machen. wir stellen einen Kontakt her, aber bitte, bitte nicht so viel, dass es steuerrechtlich Probleme gibt.
Ja, Probleme wird es nicht geben, es ist halt einfach nur mehr Arbeit dann. Nein, aber mal im Ernst, wie gesagt, wir wollen uns halt im Endeffekt nur selbst finanzieren. Wir wollen unsere Kosten halt decken. Und wir sind halt definitiv nicht gewinnorientiert, zumal wir in unserer Vereinssatzung, wir haben ja auch einen Verein gegründet, damit wir das Ganze, den ganzen Zahlungsverkehr da auch offiziell abwickeln können. Und selbst in unserer Vereinssatzung steht halt drin, dass sich kein Mitglied persönlich daran bereichern darf. Und dementsprechend hätte auch niemand was davon, wenn wir da plötzlich, ich sag mal ganz übertrieben, eine Million auf dem Konto hätten. Da könnten wir natürlich eine Menge Technik von kaufen. Das würde uns die Sache einfacher machen. Aber ja, wie gesagt, die persönlichen, also die Leute an sich, die haben im Endeffekt gar nicht wirklich was davon.
Okay, super spannend. Ich, also mir war nicht klar, dass es A, so viel drumherum gibt. Also ich mit meiner sehr bescheidenen Meinung habe gedacht, ihr setzt euch halt einfach auf eure bequemen Gaming-Stühle, legt ein Spiel ein, das ihr schon 1 Milliarde Mal gespielt habt, spielt es einfach durch und freut euch dann. Aber dass da halt auch so eine Community hinterhängt und auch ganz tolle Events. Wir hatten ja schon für den Spenden-Event ein bisschen Werbung gemacht, so sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Aber ich glaube, ihr habt jetzt demnächst wieder ein Event laufen, oder?
Das müsste wir jetzt haben, die ESA sein.
Na, erst SGDQ, also Summer Games Don't Quick.
Und ja, dann das die müsste ESA. Jetzt vorbei sein.
Summer Games Don't Quick? Nee, das fängt jetzt Sonntag an.
Ja, Vini, ganz richtig.
Ach so, ja,
ja, stimmt. Aber wir nehmen
ja.
13 Tage, bevor es live geht, nehmen wir auf, weil die weibliche Person in diesem Podcast einen beschissenen Terminkalender hat. Und
mein Handy war falsch eingestellt, da steht immer noch der 29. Juni, deswegen war ich...
Deswegen sind wir doch auch total schlecht gelaunt, weil wir gerade aus der EM geflogen sind. Vor allem wir. Wir 80 alle. Millionen Trainer kreisen gerade.
Genau.
Sonst wäre es auch schwierig geworden, während des Events aufzunehmen, muss man so ja sagen.
Richtig. Ja. Genau, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das SGDQ dann schon vorbei, hoffentlich erfolgreich natürlich.
Stimmt.
Ja, bestimmt.
Und dann steht die ESA quasi vor der Tür, also European Speedrunner Assembly. Da hat mir den vollen Namen von, glaube ich, gar nicht gesagt.
Das stimmt, ja, weil ich den nicht komplett wusste, danke.
Ach so, okay. Der war früher komplizierter, das kann ich dir schon mal sagen.
Beruhigend, dass du das besser hinkriegst.
Max, du Profi, du.
Ja, natürlich. Vini, mach weiter.
Okay, ich habe gerade überlegt, egal. Und da kann ich ja auch mal kurz auf die Unterschiede eingehen, was Restream und Event angeht. Also Restream, oder ich fange anders an, Germansch an sich ist als Restream-Kanal in erster Linie bekannt. Das heißt, wir nehmen uns den Originalstream meistens auf Englisch, teilweise auch auf Französisch, im Fall von Bourg-la-Rang zum Beispiel.
Oder auf Niederländisch hatten wir auch schon.
Genau.
Das
und BSB. Richtig. Und wir kommentieren das Ganze dann auf Deutsch. Das heißt nicht, dass wir das irgendwie 1:1 übersetzen, sondern wir kommentieren es halt auf unsere eigene Art und Weise. Wir haben auch den Vorteil, dass wir halt sehr stark auf den Chat eingehen können. Also beim SGDQ beispielsweise waren es in dem Fall, ich kann es jetzt natürlich noch nicht sagen, aber es sind halt teilweise über 100.000 Zuschauer. Ja. Da kann man einfach nicht auf den Chat eingehen, also im Originalstream meine ich jetzt. Und wir haben dann nur ein paar Tausend, in Anführungsstrichen, ist natürlich auch eine sehr stolze Summe. Aber wir können zumindest auf den Chat eingehen und das wollen wir natürlich auch nutzen. Und dementsprechend binden wir den Chat mit ein, reden ein bisschen mit denen, gehen auf Fragen vor allem ein. Und machen kommentartechnisch im Grunde so unser eigenes Ding daraus. Ansonsten, wenn wir das wirklich stumpf übersetzen würden, 1:1, dann könnten die Leute auch einfach auf den Originalstream gehen. Die meisten können ja so weit Englisch, dass sie halt, dass sie das da verfolgen können. Und dann schließt man auch irgendwelche Übersetzungsfehler oder dergleichen aus. Und das sind unsere Restreams. Wir haben natürlich auch immer die Erlaubnis, ganz wichtig, muss man an der Stelle auch mal sagen, von dem Originalstream.
Das sind offizielle Restreams, also keine... Genau,
offizielle deutscher Restream.
Ihr seid kein Piratensender.
Richtig.
Ich finde es gut, dass wir ein paar Piraten dabei haben, so ist nicht, aber wir haben keinen Piratensender.
Genau.
Jarr!
Nein, aber es gibt tatsächlich auch immer mal wieder so ein paar Streams, die das dann illegal restreamen. Die werden dann lustigerweise auch immer ganz schnell gemeldet und verschwinden dann auch ganz schnell wieder. Interessanterweise nicht mal von uns selber, sondern das sind dann für gewöhnlich irgendwelche Leute aus unserer Community, die damit so ein kleines Problem haben. Das sind unsere Restreams. Und wir haben natürlich auch unsere eigenen Events, vor allem das ZFM oder Zoktoberfest-Marathon. Der Zoktoberfest-Marathon, das ist so unser größtes Event, hat jetzt in dem letzten Jahr, also 2020, leider nicht funktioniert, wegen Corona. Dieses Jahr wird es wieder online sein. Das, so viel kann ich schon mal verraten. Und geplant ist natürlich, dass es dann nächstes Jahr on-site ist. Also sprich, irgendwo vor Ort in Köln höchstwahrscheinlich wieder. Da kann ich im Moment noch nichts Genaues sagen.
Mhm. Und, ist auch noch ein bisschen was jeden Style.
Genau. Und da können die Leute uns dann natürlich auch vor Ort besuchen. Wir werden dieses Jahr aber auf der Dokomi auch dabei sein. Also die Dokomi hat vor ein paar Jahren auch so ein bisschen Interesse an Speedruns entwickelt. Und seitdem haben wir da auch unsere Speedrun-Corner. Und wie gesagt, dieses Jahr sind wir da live wieder auf der Dokomi, natürlich mit Hygieneprotokoll und dergleichen. Also das ist alles sehr gut durchgeplant. Und ja, so ein paar Leute von uns wird man da auch antreffen.
Wann ist euer Event im Oktober?
Das genaue Datum steht jetzt noch gar nicht fest für dieses Jahr. Müsste Anfang Oktober sein.
Ach verdammt, da bin ich im Urlaub. Mach doch nicht so einen Scheiß.
Keine Bange, ich halte euch jetzt mal auf dem Laufenden. Ne? So, ich bin da ja hinterher. Keine Bange. Ja.
Also die letzten Jahre, mal abgesehen jetzt von 2020 natürlich, die letzten Jahre ist es halt immer, das hat immer Ende September angefangen und ein Großteil war dann aber im Oktober, einfach weil da die meisten Leute halt Zeit hatten.
Wie beim Oktoberfest.
Genau. Ja. Deswegen ja. Also es sollte zumindest größtenteils im Oktober stattfinden, sonst macht der Name ja auch gar keinen Sinn mehr.
Ich finde den Namen super.
Auch das Oktoberfest fängt im September an.
Richtig, stimmt, das ja auch.
Also von daher.
Eben. Ja, aber dieses
Max,
Jahr,
mach bitte keine Witze über das Oktoberfest, ja? Also ich meine, ich muss ja als Zugeschmackter hier und also wenig für dich, ich lebe in Bayern, also in Unterfranken. Danke, das ist auch echt. Wir hatten es in einer anderen Folge schon mal, was... kurzen über den Gartenzaun angeht und dass meine Leber das hier echt nicht so gut findet. Aber das Oktoberfest ist hier irgendwie so eine heilige Angelegenheit, das werde ich auch nie verstehen. Also es ist so gar nicht meins, weder das Besäufnis noch die Musik. Also,
kann ich nachempfinden.
Gar nicht.
Das kann ich absolut nachempfinden.
Finde ich doch so ein Speedrun-Event irgendwie attraktiver.
Lohnt sich auch.
Ja, ich meine, wenn du dann mal zufällig zu der Zeit in Köln bist, kannst du natürlich auch gerne vorbeischauen.
Also das lässt sich in jedem Fall einrichten, weil ich bin tatsächlich oft in NRW, dadurch, dass halt ein Teil meines Freundeskreises, ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Köln. Also und deswegen bin ich oft in der alten Heimat, ich flüchte quasi und das lässt sich in jedem Fall einrichten.
Oh, das klingt doch gut.
Finde ich ebenso gut.
Genau, aber wie gesagt, also on-site wird das dann erst 2022 wieder stattfinden. Also Stand aktuell muss man ja immer dazu sagen, es kann ja sein, dass nächstes Jahr das Corona wieder, weiß ich wie, hochschlägt
und dergleichen. Wir wollen es mal nicht beschreien, aber
genau.
Also der Stand aktuell ist halt erstmal so, dass das geplant ist für wieder on-site. Also
richtig.
Genau.
Und ich kann ja noch mal kurz ein paar Worte verlieren zu solchen On-Site-Events.
Ja.
Also das sollte man sich tatsächlich nicht so vorstellen, weiß ich, die einzelnen Runner, die kommen da hin, zeigen ihren Run und reisen wieder ab. Sondern das ist tatsächlich immer gleichzeitig so ein Meeting und so ein bisschen Party und austauschen und kennenlernen.
Ein bisschen feiern, die Leute, die vor Ort sind, also sowohl die Leute, die gerade was zeigen, als auch eben sich untereinander ein bisschen feiern, also diese Community einfach hochleben zu lassen.
Richtig. Ne, und man hat halt insgesamt sehr viel Spaß bei sowas. Und die meisten Runner verbringen tatsächlich mehr Zeit irgendwo draußen. Also ursprünglich hatten wir unser erstes On-Site-ZFM im Decksteiner Tennisclub. Ich denke mal, das darf ich sagen, ne? Hätte ich vielleicht vorher mal nachfragen sollen. Aber in Köln noch.
Okay. Genau. Ansonsten delfine ich es raus. Das kannst du dir einfach klären.
Und dort gab es halt unseren Raum, wo wir das Ganze veranstaltet haben. Und dann gab es halt den Außenbereich, wo Tische standen und die meisten Runner haben halt mehr Zeit an den Tischen draußen verbracht. Bei einem kühlen Bierchen beispielsweise, haben da ein bisschen gequatscht, haben sich ausgetauscht und für ihre Runs sind sie dann kurz reingekommen und haben halt ihren Run gezeigt. So lief das normalerweise ab. Für die Helfer ist es natürlich immer noch ein bisschen was anderes, die müssen ja deutlich mehr machen im Hintergrund. Aber auch als Helfer setze ich mich da gerne mal mit an den Tisch ran und tausche mich da so ein bisschen mit den Runnern aus. Ja, allein schon, weil dieser persönliche Kontakt, der ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
Mhm.
Wo du das mit dem persönlichen Kontakt sagst. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber bei den großen Events, weiß nicht, bei ZFM war es glaube ich nicht so, haben die Runner meistens noch ein paar Leute, die sie als Couch bestimmen. Also Leute, die quasi noch mal ein bisschen Stimmung machen für den Runner selbst, im Zweifel den Kommentar für ihn übernehmen oder eben Infos bieten, die gerade der Runner nicht in der Lage zu ist. Also wenn er zum Beispiel super konzentriert sein muss, können die anderen das gerade erklären, was da gerade passiert, was er macht.
Genau.
Oder einfach Stimmung machen. Einfach ein bisschen, im Zweifel einfach ein bisschen Blödsinn. Oder eben, weiß nicht, eine Hose über die andere ziehen, weil das im Spiel ein Glitch ist. Und man dann, weil der Typ, der das gerade macht, dann nachher mit 15 Hosen dort sitzt.
Oh Gott. Also will ich mir nicht vorstellen, aber ja,
ist passiert. Schon. Ist passiert. Ich glaube, 2019 bei Fallout 4. Sah sehr lustig aus.
Das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber
also solche Dinge gehören halt dazu.
Mhm, genau.
Okay.
Ja, das ist halt auch noch so ein Teil davon. Also du hast halt zusätzlich noch häufig noch diese Couch,
richtig,
die eben nochmal
Unfug also und Bindung ist tatsächlich bei uns beim ZFM genauso. Da sitzt halt der Runner und so für gewöhnlich ein bis zwei weitere Leute mit auf der Couch, die das Ganze dann in erster Linie kommentieren, während der Runner halt sich auf den Run an sich fokussiert.
Mhm.
Und teilweise sind es einfach auch Freunde vom Runner, die eigentlich von dem Spiel gar keine Ahnung haben, die dann aber entsprechend so ein paar Fragen stellen können. Kommt halt immer darauf an, wie gut der Runner das nebenbei erklären kann.
Ich bekomme gerade so ein bisschen Waldorf und Stettler-Vibes. Also. Ja,
das trifft auch häufig zu. Das ist, vor allem wenn das dann alles, wenn die Leute auf der Couch das Spiel auch runnen, kommt das dann häufig zustande, dass die eben genau solche Sachen machen. Und das ist teilweise unfassbar unterhaltsam, weil der Runner meistens auch noch einen blöden Kommentar dazu schmeißt, nach dem Motto, ja, das kann ich aber besser oder so. Das ist, also selbst wenn man das Spiel nicht versteht oder daran kein Interesse hat, manchmal lohnt sich einfach diese Dynamik der Leute dort noch mitzunehmen. Das macht unfassbar Spaß beim Zugucken.
Richtig. Das ist ja auch unsere Erfahrung, sowohl bei eigenen Events als auch bei irgendwelchen Restreams, dass halt viele Leute, die sind vielleicht gekommen, weil die haben gesehen, oh, auf Twitch ist, keine Ahnung, nehmen wir mal Fallout 4, weil wir es vorhin gerade hatten. Da läuft gerade Fallout 4. Das hat, 5000 Zuschauer hier im deutschsprachigen Raum. Und das ist mein Lieblingsspiel, da gucke ich mal rein. So, deswegen kommen sie rein und dann gucken sie aber, ja, was kommt als nächstes? Und das Spiel interessiert sie vielleicht nicht, aber die finden halt die Unterhaltung im Chat interessant, finden die Kommentatoren interessant und bleiben deswegen halt.
Genau, das ist tatsächlich die Geschichte, wie ich da geblieben bin. Also ich war für das Spiel erstmal da, geguckt, ja, sieht interessant aus, guck mal. Und dann war die Truppe halt einfach spaßig und dann bin ich länger geblieben als nur für das eine Spiel.
No.
Und dann kamen Spiele, die mir Spaß machten und einfach so, das ist ja voll doof, dann machen die sich das Spiel kaputt. Also ich bin genau diesen Weg gegangen, dieses ist ja voll blöd, ne, der hat ja gar nichts von dem Spiel. Mhm. Ja, die Spielfehler, das ist total doof. Und jetzt bin ich der größte Fan von geglitschten Runs, also die möglichst kaputt sind und absurdeste Dinge zeigen, die das Spiel eigentlich gar nicht so gedacht hat. Richtig. Und bin da total bei. Also die Community ist, das fängt einen dann durchaus ein und es macht wahnsinnig Spaß.
Genau, und da lege ich persönlich halt auch mal sehr großen Wert drauf, dass wir als Kommentatoren oder als Runner, also bei Restreams sind wir dann ja die Kommentatoren, dass wir halt genau dieses Gefühl vermitteln, also sprich, dass wir die Leute zum Bleiben animieren, indem wir die einfach unterhalten.
Mhm.
Und natürlich mit einbinden, weil sowas, wie gesagt, ist halt sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach.
Oh ja,
also
die häufigsten Fragen, ne?
Genau.
Wenn es auch nur die Hälfte von dem ist, was ihr gerade an Vibes rüberbringt, dann habt ihr einen Fan mehr, definitiv. Und das nur für den Spaß.
Das geht wunderbar. Gerne.
Ja. Da wir eine Speedrun-Folge machen, die wahrscheinlich die längste Folge in der Nerdflex-Geschichte wird, aber sie ist jede Sekunde wert. Können wir noch irgendwas in die Shownotes packen? Gibt es noch irgendwas, Vini, wo du sagst, also mal abgesehen jetzt von den Events und den Daten und so weiter, da möchtest du gerne drauf aufmerksam machen, du möchtest unsere 10-Personen-Plattform nutzen, wo du ja selber irgendwie, der guckt ja auch keiner zu, ne, also.
Naja, ich meine, 10 Personen ist doch schon mal nicht schlecht.
Ja, das ist super. Du hast auch mal mit 2 angefangen, ich bin mir ganz sicher.
Eben. Ich habe auch schon Breath of Fire 2 Runs gemacht, wo die Hälfte des Runs überhaupt niemand in meinen Chat geschrieben hat. So, ich kenne es halt selber auch noch.
Ja, das kann dir im Podcast nicht passieren. Also da
genau.
Deswegen, also Max antwortet eigentlich meistens. Außer er ist vom Stuhl gefallen.
Ich antworte nicht, nee.
Nee, überhaupt nicht.
Das mache ich nicht.
Nee, ich habe dich auch noch nie im Chat gesehen.
Kann gar nicht sein.
Genau. Also, so spontan fällt mir da tatsächlich jetzt nichts mehr ein, was man da noch großartig präsentieren könnte, beziehungsweise sagen könnte. Es gibt so ein paar Themen, die sind aber sehr speziell. Das heißt, das würde den Rahmen jetzt endgültig sprengen. Aber so weiß ich, was für verschiedene Tricks und Glitches es in den einzelnen Spielen gibt, wie man sowas überhaupt findet. Das ist eine häufig gestellte Frage bei uns.
Ich sehe schon, du musst wiederkommen. Das hilft mir gerne.
Ja, wir können es gerne wiederholen, kein Problem.
Nein, wir wollen nicht wiederholen. Also wir sind ja keine Speedrunner, die das irgendwie bis zum Erbrechen machen, sondern wir sprechen das nächste Mal vielleicht darüber, wie man tatsächlich, wie so ein Speedrun technisch aussieht.
Ja klar, warum nicht? Also
cool. Find ich super.
Bin ich auf alle Fälle für offen, wenn es halt zeitlich passt. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei mir. Ja. Nee, aber solche Themen... sowas kann man natürlich bei uns im Chat auch immer erfragen. Wir gehen dann, wenn es in dem Moment passt, gehen wir natürlich auch gerne drauf ein. Mhm. Und ich denke mal, so Leute wie Max beispielsweise, die haben sehr viel von ihrem Speedrun-Wissen allein dadurch gelernt, dass sie im Chat irgendwelche Fragen gestellt haben oder zumindest die Antworten auf die Fragen anderer mitbekommen haben.
Ganz genau. Ich habe ganz viel durchs Zuhören und durch Dabeisein gelernt und habe dann auch relativ schnell selbst wenn ich die Sachen dann für andere beantwortet, während dann im Kommentar weiterging. Und dann im Zweifel wurde ich auch dann nochmal korrigiert, was das dann nochmal besser gemacht hat. Also das war ziemlich cool. Mhm. Das geht da sehr schnell. Aber was ich gerne empfehlen würde, damit das nicht ganz so untergeht, das Team von Germansh hat auch nochmal einen Podcast. Da wirkt Veni durchaus auch mit. Und ich finde, da sollte man einen kleinen Shoutout zu geben, dass man auch da mal reinhört. Da hört man ein paar andere Leute vom Team. Und damit auch da ein bisschen, einfach hört mal rein, damit könnt ihr vielleicht nur tiefer ins Detail gehen oder ein bisschen expliziter um eben Speedrunning an sich geht. Und hier ist es ja nur ein Thema von vielen, ein schönes Thema im Übrigen, aber eben nicht das Hauptthema. Und eben im German-Podcast ist es eben nochmal viel detaillierter.
Richtig.
Super. Wie oft kommt der Podcast raus?
Im Moment leider ein bisschen unregelmäßig. Mhm. Also wir versuchen einmal im Monat einen rauszubringen. Mhm. Klappt aber aktuell nicht so ganz, einfach weil wir
sind viele Events anderen Dingen.
Genau. Gerade jetzt so die Sommerzeit oder später Frühling bis früher Herbst, sag ich mal. Da ist es bei uns immer, da sind wir allgemein sehr ausgelastet.
Ist halt Saison.
Genau.
Mhm. Okay. Verlinken wir super gerne.
Okay. Gerne.
Ich werde morgen auf dem Weg zur Arbeit direkt reinhören. Bin sehr gespannt. Ja, ich danke. Also wirklich ein Danke, weil das Thema ist für mich komplett fremd gewesen und das habt ihr mir ganz toll näher gebracht. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe, ich fühle echtes Interesse und ich habe voll Bock auf die Community nach dem, was ihr beschrieben habt. Und das war ganz toll. Das hat Stammel.
Schön, dass wir dich abholen konnten.
Genau. Nee, aber cool. Freut mich ja bei sowas dann mitzumachen, so ein bisschen meine Erfahrungswerte auch zu teilen mit den Leuten. Mhm. Ne, und für sowas stehe ich dann ja allgemein gerne zur Verfügung. Ich glaube, ich höre mich einfach selber gerne reden, deswegen.
Nein, du doch nicht. Ich auch nicht. Nein, das macht keiner von uns hier gerne.
Also ich habe einen Podcast, weil ich meine Stimme scheiße finde.
Ja, genau, deswegen mache ich das auch.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, den Veni packen wir, und das ist jetzt ein Insider, den wir nicht weiter erklären, wieder zurück in den Gefrierschrank. Der Max guckt, dass er nicht von Zombies gebissen wird, und ja, ich halte die Stellung, ne?
Ich gebe mir Mühe, ich gucke auch, dass der Kühlschrank weiterhin mit Strom versorgt wird.
Max, ich hasse dich gerade dafür, dass du den Gag weitergetragen hast. Nein, nicht wirklich.
Ich weiß. Ich hab dich auch lieb, Veni.
Ekelhaft. Egal.
Ja, die Jugend, ne? Die Jugend, das ist,
Kein Benehmen.
Aber weißt du, wie eingangs schon mal gesagt, er ist wenigstens von der Straße runter, er macht was Vernünftiges.
Wie man am Verkehr bei mir hört, ich bin noch nicht so ganz von der Straße runter, zumindest klingt es bei mir gerne mal so. Auch ein kleiner Insider-Gag.
Ja.
Ja, ich
gehe auf Vögel.
Landleben, ne?
Genau, und das stimmt tatsächlich sogar. Landleben an der Hauptstraße, hey.
Also ich habe mal ein paar Jahre meines Lebens direkt an der A40 in Essen gelebt. Ja, also okay. Man konnte aus dem Küchenfenster auf Partys Dinge auf die Autobahn werfen. Oh, shit. Es gibt Menschen, die das gerade hören und sich angesprochen fühlen. Hey. Ja, also wirklich, ich weiß, was laute Straßen sind. Und jetzt lebe ich in einer 400-Seelen-Gemeinde, wo das lauteste morgens um 4 die Vögel sind, die direkt am Schlafzimmerfenster ein Nest haben und ganz niedlich sind. Und ich hasse mein Leben, ich möchte weinen.
Ach was, hat auch seine Vorteile.
Es ist super, ich bin sehr glücklich. Also wäre schöner, wenn es halt nicht Bayern wäre, aber der Rest. Franken geht, Franken ist okay.
Jetzt sind es übrigens nur noch 8 Zuhörer, weil die beiden Bayern
sind. Es sind nur noch 2.
Oder nur noch 2, genau.
Okay. Schöne Grüße an Pascal zum Beispiel. Das ist einer von denen.
Pascal und Bob. Wahrscheinlich sind Pascal und Bob die einzigen, die es noch hören.
Aber die sitzen auch kopfschüttelnd davor jetzt.
Ich hätte mir morgen sowas von Chrissy anhören dürfen. Nochmal Grüße. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Abend und war toll. Ja. Bini, ich wünsche dir bei deinem nächsten Speedrun, dass du einen neuen Weltrekord holst und dass die Events alle super laufen. Und ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen, 2022 mal mit dem Bierchen anzustoßen.
Gerne, gerne.
Ja.
Da bin ich auch bei.
Ja, natürlich.
Wahlweise auch Karottensaft. Ne? Also,
da
bin ich nicht fehlerisch.
Also
Flüssigkeit nach Wahl.
Solange wie es kein Sekt ist, ist vieles in Ordnung.
Also. Okay.
Ja.
Das klingt doch schon mal vielversprechend.
Okay.
Cool. Dann tschüss.
Tschüss.
Okay, jetzt muss ich Quake nur noch dazu motivieren, aufzuhören.